Presse und Freiheit gibt es nur zusammen. Deshalb unterstützen wir mit der Taz Panther Stiftung weltweit diejenigen, die sich tagtäglich dafür einsetzen. Und Sie können uns dabei unterstützen, mit einer Spende. Hallo, mein Name ist Gemma Teresarilla und ich leite bei der Taz unsere hauseigene Stiftung. Und wenn Sie mehr über unsere Aktivitäten wissen oder direkt unsere Arbeit ermöglichen wollen, besuchen Sie uns doch auf taz.de/stiftung.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Hallo, hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Das Land hat einen Rechtsruck. Das kann man ja klar konstatieren. Und eine gute, große, starke linke Partei wäre eigentlich ziemlich wichtig. Gleichzeitig haben wir die Linkspartei, die in einer tiefen Krise steckt. Der Parteitag am Wochenende sollte eigentlich ein Neuanfang sein. Aber nach der Abspaltung des BSW gibt es jetzt auch eine Menge anderer Austritte. Über all das wollen wir jetzt reden. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz, und mit mir sind heute hier
Pascal Beuker, ich bin Mitglied des Parlamentsbüros der Taz und für die Linke zuständig.
Martina Mescher, ich bin im Politikteam der Wochentaz.
Erik Peter aus dem Berlin-Ressort und zuständig für parlamentarische und vor allem außerparlamentarische Politik.
Aber auch für die Linkspartei, von daher sitzt ihr hier heute gut. Eigentlich wollte ich hier mit dem Bundesparteitag anfangen, mit Aufbruch und wird jetzt alles besser und so weiter und so fort. Aber jetzt kurz bevor wir hier uns zusammengefunden haben, es ist jetzt Mittwochnachmittag, muss man noch kurz dazu sagen, kam die Nachricht, dass eine Reihe von relativ prominenten Berliner Linken aus der Partei austritt. Der bekannteste ist wahrscheinlich der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an, Erik. Was ist da eigentlich los bei den Berliner Linken?
Ja, die Linken hatten eine Woche vor dem Bundesparteitag hier in Berlin ihren Landesparteitag, und diese Gruppe um Klaus Lederer, die dem Reformerlager der Partei zuzuordnen ist, hatten dort einen Antrag gegen Antisemitismus, und der ist aber nicht genau so durchgekommen, wie sie das gerne wollten. Da gab es verschiedene Änderungsanträge. Damit waren die gar nicht glücklich und das schwelte jetzt eine Weile. Gestern gab es dann vom Landesvorstand eine Sondersitzung und die haben nochmal ein Kompromisspapier, eine Resolution erarbeitet. Und in Reaktion darauf sind heute Klaus Lederer und vier weitere sehr prominente Berliner Linke aus der Partei ausgetreten.
Genau, da wollen wir gleich im Detail nochmal drauf eingehen. Trotzdem einmal nochmal die Frage vorweg, Pascal. Ist das ein Streit um Antisemitismus?
Es ist auch ein Streit um Antisemitismus, aber ich glaube, das war jetzt hier eigentlich nur so der letzte Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen bringen. Klaus Lederer und die anderen waren einfach schon länger eigentlich ziemlich frustriert über die Auseinandersetzung innerhalb der Linkspartei. Und das war jetzt eigentlich dann für sie halt der Endpunkt.
Martina, wie guckst du da drauf?
Von jetzt außen kommend betrachtet, würde ich sagen, das ist ein ziemlich fatales Signal in Sachen Neustart und Neuanfang der Partei, weil die Linkspartei zuletzt eigentlich nur noch erfolgreich in Stadtstaaten war und der Berliner Landesverband ja durchaus erfolgreich war. Wenn die Partei ja wirklich im Moment dramatisch schlechte Umfrageergebnisse hat, so viele prominente Mitglieder im Berliner Landesverband verliert und Klaus Lederer hat einfach eine Strahlkraft weit über Berlin hinaus, dann hat das in Sachen Neustadt auf jeden Fall eine schlechte Wirkung.
Erik, sag doch mal, erstens, wer sind diese anderen Leute jenseits von Klaus Lederer? Und Pascal meinte ja gerade, okay, das war eigentlich nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Was war denn alles in dem Fass drin?
Ja, also neben Klaus Lederer ausgetreten sind die Ex-Senatorinnen Elke Breitenbach, war zuständig für Soziales, und Sebastian Scheel war Stadtentwicklungssenator. Dazu Carsten Schatz, Ex-Fraktionschef der Berliner Linken, und Sebastian Schlüsselburg, bisher finanzpolitischer Sprecher der Fraktion. Und ich habe das ja schon gesagt, die sind alle so dem Reformerflügel, also dem eher rechteren Parteiflügel zuzuordnen.
Andere sagen Regierungslinke, oder?
Regierungslinke. Und das sind genau diejenigen, die den Kurs der Berliner Landespartei hier über die letzten 2-3 Jahrzehnte bestimmt haben und die da durchregiert haben. Also der Lederer Flügel konnte in Berlin eigentlich machen, was er wollte. Und die sind in den letzten 1-2 Jahren irgendwie zunehmend ins Hintertreffen geraten, stehen mitunter ziemlich allein, und die Partei hat sich ein bisschen emanzipiert und auch emanzipiert von diesem Kurs für den Lederer schon stand, einer maximalen Kompromissfähigkeit, gerade in den Regierungsbeteiligungen, die sie hier hatten. Und ich glaube, das ist ein Teil des Inhalts dieses Fasses, was da übergelaufen ist.
Siehst du das auch so, Pascal?
Also es ist klar, dass dieser Flügel zu den Ausgetretenen gehört, übrigens auch noch der langjährige Fraktionschef Udo Wolf, der ist schon in der vergangenen Woche gegangen, darf man nicht vergessen. Und Sören Benn, der ja lange Bezirksbürgermeister in Pankow war. Also man sieht, es ist jetzt nicht nur eine spontane Entscheidung gewesen, sondern andere sind schon vorher weggedröppelt. Das ist richtig, wie Erik beschrieben hat, dass das der Flügel war, der lange die Berliner Linke dominiert hat. Das ist auch richtig, dass sich dort Kräfteverhältnisse verschoben haben. Bezeichnung mit rechter Flügel würde ich vielleicht nicht so ganz ansehen. Man muss eben auch sehen, es sind auch Kräfte stärker geworden, die tatsächlich hochgradig problematisch sind. Also wenn ich mir das in Neukölln angucke, da tobt sich so eine Gruppe aus, die nennt sich Sozialismus von unten. Irgendwelche durchgeschallerten Trotzkisten, die da zum Teil auch das Massaker am 7. Oktober für irgendeine Widerstandshandlung und Guerillatätigkeit gehalten haben. Das ist tatsächlich schwer aushaltbar, aber die hätten keine Mehrheit gehabt. Das muss man eben auch sehen. Also eigentlich haben die Vernünftigen immer noch in Berlin eine sehr deutliche Mehrheit, aber das ist trotzdem pluralistischer geworden. Der stärkste Bezirksverband ist jetzt Friedrichshain-Kreuzberg. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also nicht ein klassischer Ostverband mehr. Das sind eigentlich, wie gesagt, auch ganz vernünftige Leute. Die ticken aber ein bisschen anders. Und das ist wohl im Reformerlager sehr schwer gefallen, damit umzugehen.
Aber wie ticken die anders? Was macht das aus?
Sie sind zum Beispiel bewegungsorientierter. Das heißt, sie setzen nicht nur quasi auf die Regierungskarte. Aber eigentlich gehört ja auch beides für die linke Partei zusammen. Also sowohl parlamentarisch versuchen zu wirken, als auch außerparlamentarisch. Sobald einer dieser beiden Standbeine schwach wird, wird das Ganze schwach. Aber das ist schwierig für beide Seiten jeweils zu begreifen.
Ich finde aber, wir dürfen trotzdem nicht den Fehler machen, jetzt die Begründung nur in diesen Verschiebungen des Machtgefüges zu suchen. Man muss die schon auch ernst nehmen in ihrer Kritik und in dem, was sie da als Antisemitismus in der Partei sehen.
Wäre dann meine nächste Frage gewesen, aber los, Erik.
Ich denke, für die Ausgetretenen ist die Solidarität mit Israel etwas politisch Identitätsstiftendes immer gewesen. Die Partei verhält sich in ihrer Mehrheit nicht so, wie die das gerne wollten. Also nicht so eindeutig und einseitig. Und ich finde das im Übrigen ja richtig für eine linke Partei, dass man nicht nur in diesem Konflikt auf eine Seite guckt. Und gleichzeitig muss ich sagen, lässt die Programmatik und die Beschlusslage sowohl der Landespartei in Berlin als auch der Bundespartei eigentlich nicht zu, dass man sagen kann, es gibt irgendwie institutionalisiert oder auf größerer Ebene ein Problem mit Antisemitismus. Die Absage an Antisemitismus in dieser Partei ist sehr deutlich.
Andererseits kennt man das ja auch von der Linkspartei, dass sich sehr viele Leute nicht an Parteitagsbeschlüsse halten. Also Sarah Wagenknecht hat in Sachen Migrationspolitik sich nicht besonders für Parteitagsbeschlüsse interessiert, sondern einfach das weiterhin gesagt, was sie schon immer dann gesagt hat. Von daher gibt es da, glaube ich, ein gewisses Misstrauen auch, wie bindend dann solche Beschlüsse sind. Oder wie sehr sich die Leute dran halten.
Und das ist natürlich ein Problem. Dieser Landesvorstand hat beschlossen, sie sind solidarisch mit Mitgliedern, die angegriffen werden wegen ihrer pro-palästinensischen Haltung. Aber die Solidarität endet genau an dem Punkt, wo Leute das Massaker vom 7. Oktober der Hamas rechtfertigen oder relativieren. Die Schwierigkeit ist, dass es eine Solidaritätserklärung gibt von allen möglichen Parteiprominenten bis hin zu Europaabgeordneten mit konkreten namentlich benannten Leuten. Und da stehen eben Leute drauf, die genau das gemacht haben und die das immer noch machen und ganz offensiv machen. Zu sagen, das war halt eine tolle Widerstandsaktion, da haben wir es der israelischen Armee und überhaupt den Israelis mich immer richtig gezeigt. Hier von The River to the Sea, das ist deren Position. Und da ist dann halt Papier geduldig, wenn man nicht gegen solche Leute vorgeht. Das ist halt ein Problem.
Und das ist genau der Vorwurf auch der Ausgetretenen, dass es dieser eigentlich klaren Programmatik, dass dem keine Konsequenzen folgen. Ich würde sagen, das passiert jetzt vermutlich. Ich glaube, eigentlich hat das der Berliner Landesvorstand jetzt erkannt. Und ich lese diese Resolution, die da verabschiedet wurde, genau so, dass da jetzt Konsequenzen folgen werden und bestimmt auch Ausschussverfahren gegen einzelne Mitglieder angestrengt werden. Aber vielleicht kommt es zu spät.
würde auch gern darauf hinweisen, dass es ja jetzt nicht nur sind Menschen aus dem Berliner Landesverband zurückgetreten, sondern auch Henriette Quade, ja auch eine prominente Figur innerhalb der Linken ist und sich in ihrem Kampf gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt und dem konsequenten Nachfragen im Fall Uri Jalloh in Dessau in der Polizeizelle, glaube ich, sehr profiliert hat und für eine Linke eine sehr, oder eine gesellschaftliche Linke auch einfach eine interessante Figur ist. Die hat die Partei jetzt auch verlassen. Von daher ist es, glaube ich, nicht nur eine Frage von Machtkämpfen innerhalb der Partei oder innerhalb des linken Landesverbands in Berlin, sondern geht über die Gesamtpartei hinaus. Und ich würde auch eigentlich die These aufstellen, in der Linkspartei spiegelt sich ja das Dilemma der gesellschaftlichen Linken, die darüber genauso streitet, wie da gerade in der Linkspartei drüber gestritten wird. Wenn aber die Strategie ist, jetzt näher an Bewegungslinke zu gehen, muss man natürlich im Moment auch sagen, in den letzten Monaten gab es, was Demonstrationen betrifft, natürlich vor allem Demonstrationen, wo es um den Nahostkonflikt ging und nicht mehr so ganz viel Klimabewegung, Mietenbewegung auch gerade nicht so präsent, so ganz viel außerparlamentarische linke Bewegungen sieht man im Moment nicht auf der Straße.
Ja, also das, was man auf der Straße sieht, ist leider zurzeit häufig recht bedenklich, gilt für etliche Pro-Palästina-Demonstrationen. Es gab übrigens auch Demonstrationen, das hat auch mit Henriette Quade zum Austritt gebracht vor diesem Parteitag.
Vielleicht muss man einmal noch mal kurz sagen, Henriette Quade ist eine Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, genau. Weil das wahrscheinlich nicht alle wissen.
Ja, stimmt. Das ist eine Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt, die auch auf dem Bundesparteitag war und diesen Bundesparteitag dann durch einen Hinterausgang verlassen hatte. Weil am Vorderausgang irgendwelche Handels da demonstrierten von so einer Leipziger Gruppe und ich habe mir die Reden angehört. In diesen Reden war für Israel nur noch die Vernichtung vorgesehen. Es war gar keine Frage. Israel muss weg. Und dann wird es natürlich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und übrigens diese Landtagsabgeordnete ist auch von denen dort dann am Mikro beschimpft worden. Und es gab Delegierte, die gefordert haben, dass diese Wahnsinnigen dann auf diesem Parteitag reden sollten. Das ist dann abgelehnt worden. Aber ein Drittel war echt der Meinung, dass solche schwierigen Herrschaften dort ein Wort bekommen sollten. Und es gibt da ein Problem. Wir müssen ein anderes Problem, was es noch gibt, das wollte ich noch sagen, mit den was schwierigen Bewegungen ist, ist natürlich das, was es an Resten von Friedensbewegungen gibt. Das ist ja ein anderer Punkt. Benennen Sie übrigens den Ukraine-Krieg die Haltung. Und wenn man hier in Berlin die letzte Demonstration, wird dann ein SPD-Bundestagsabgeordneter, der Stegner, ausgepfiffen, weil er eine Selbstverständlichkeit feststellt, nämlich dass Russland die Ukraine überfallen hat. Auch diese Bewegung ist also zurzeit etwas problematisch.
Ich würde gerne einmal nochmal nachfragen bei euch. Erik hat ja gesagt, man kann eigentlich nicht sagen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass die Linke eigentlich ein Antisemitismusproblem hat. Wenn man dich jetzt hört, Pascal, ist es nicht mehr so ganz klar. Würdest du trotzdem Erik zustimmen?
Ich stimme trotzdem Erik zu. Weil tatsächlich, also nicht nur von den Beschlüssen, sondern ich glaube auch von den Grundsätzen her der Mehrheit, das eine sehr klare Geschichte ist, gegen jeglichen Antisemitismus zu sein. Und da Zweifel zu haben, also bei allen, die ich dort kenne, sind die nicht angebracht, diese Zweifel.
Siehst du das auch so, Martina?
Das würde ich schon inzwischen auch so sehen. Ich kann mich noch ganz gut an die Zeit 2010 erinnern. Inge Höger, Annette Groth, das sind jetzt beides Frauen, die politisch nicht mehr so aktiv sind, aber da gab es ja tatsächlich eine große Debatte über Antisemitismus innerhalb der Linkspartei. Die waren auf der Mavi Marmara, das Schiff, das gen Gaza fuhr, und da waren Figuren mit an Bord, die sehr Hamas-nah waren. Da wurden auch antisemitische Gesänge veranstaltet. Die haben die vielleicht sprachlich nicht verstanden, aber es war für die Linkspartei schon schwierig, dass da zwei Bundestagsabgeordnete mit an Bord waren. Dann gab es das Toilettengate, glaube ich, mit Gregor Gysi 2014. Wo er von zwei Journalisten, die, glaube ich, auch aus dem Umfeld von Annette Groth und Inge Höger eingeladen worden waren, wo es um Zionismus und Rassismus gehen sollte. Und er wurde auf der Toilette des Bundestags zur Rede gestellt und auch sehr bedrängt. Also es gab schon immer wieder Momente, wo es Debatten über Antisemitismus in der Linkspartei gab. Die Mehrheit war nicht so unterwegs, aber es gab, glaube ich, Protagonistinnen, die für bestimmte Gruppen anschlussfähig waren.
Was heißen denn diese... Wolltest du nur was sagen, Erik?
Nee, stell erstmal eine Frage.
Wer jetzt aber würde ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also wenn du zum Antisemitismus noch was sagen willst, los, raus damit.
Naja, die Debatte ist ja ein bisschen schief. Du hast das angesprochen, Pascal, dass in der Resolution vom Berliner Landesvorstand auch Mitglieder, die sich pro-palästinensisch äußern oder engagieren, verteidigt wurden. Ich kann das auch nachvollziehen, denn die Angriffe sind extrem hart und eher abschneidend und So, also jeder, der sich hier pro-palästinensisch äußert, ist gleich, wird zum großen Antisemiten gemacht in der Springer-Presse und bei politischen Gegnern. Und da finde ich es erstmal nachvollziehbar, dass eine Partei sich da auch in einem gewissen, bis zu einem gewissen Punkt vor diese Mitglieder stellt. Und das ist für mich öffentlich eine ganz schiefe Debatte, als hätte vor allem die Linke ein Antisemitismusproblem. Kann man jetzt nun in Deutschland wirklich nicht sagen, dass Linke den Antisemitismus erfunden hätten.
Wohl wahr, da wollte glaube ich auch keiner hier drauf hinaus, aber ist schon mal, ist trotzdem gut, dass du das nochmal so ganz klar sagst. Was ich eigentlich gerade fragen wollte, habe ich vorhin schon mal angedeutet, diese, ich meine Lederer und auch Breitenbach sind ja kluge Leute. Und jetzt, man hat es, die Linke ist in so einer tiefen Krise und jetzt verlassen ausgerechnet solche Leute, auch Henriette Quade zum Beispiel, irgendwie die Partei. Was heißt denn das? Also ich meine, fragt man sich ja schon, ist die Linke noch zu retten? Ist jetzt eine große Frage für, würde ich auch eher noch am Ende nochmal drauf kommen. Aber was heißen diese, ganz konkret diese Austritte?
Sie kommen natürlich wieder mal sehr, sehr ungünstig für diese Partei. Wie so manche Geschehnisse in den vergangenen Jahren immer, wenn diese Partei versucht hat, einen Neuanfang zu zelebrieren oder vom Aufbruch zu reden, dann kam die neue Hiobsbotschaft. Und die hatten jetzt gerade den Parteitag, wo sie ja genau massiv das versucht haben, da war so ein Rückenwind und jetzt geht's nach oben. Und dann geht es dann wieder weiter, wenn sie weiter in den Abgrund gerissen. Das ist natürlich ein fatales Signal und sehr bitter für die neuen Vorsitzenden Ines Schwertner und Jan van Aken.
Genau, Pascal, sag doch mal einmal kurz, du warst ja auf dem Bundesparteitag, um jetzt mal so einen kleinen Sprung auf die Bundesebene zu machen. Wie war es denn da?
Erstmal lang. Also die tagen ja immer bis 11 Uhr nachts.
Gut, dass ich nicht da war.
Wir haben eine gute,
machen andere Parteien auch, kann ich nur aus Erfahrung sagen.
Gute Kondition. Ja, aber die haben ein hohes Bedürfnis, über alles Mögliche, Gott und die Welt zu diskutieren. Der Freitag war halt geprägt tatsächlich von der großen Angst, dass es zu was Ähnlichem kommen könnte wie beim Berliner Landesparteitag. Das war diese ganze Diskussion um Gaza, die gar nicht dann mal so groß im Plenum ausgetragen worden ist, sondern es auf Fluren, Hinterzimmern und Ähnliches, um tatsächlich einen gemeinsamen Antrag hinzukriegen, den der Großteil des Parteitags tragen kann. Das haben sie dann auch tatsächlich geschafft. Du hast eine sehr große Erleichterung gesehen. Sie haben das übrigens deswegen geschafft, weil sie die Opfer des Konfliktes nach vorne gestellt haben. Die jüdischen Opfer, genauso wie die palästinensischen Opfer, die libanesischen Opfer. Also damit zu begreifen, dass das, was dort geht, jedes Menschenleben, was dort verloren geht, ist zu betrauern. Ja? Und das könnte eigentlich, der Humanismus könnte eine gemeinsame Grundlage sein. Auf der Ebene haben sie es dann auch geschafft, sich da zu verständigen. Gut, dann der Samstag war dann geprägt von den Vorstandswahlen. Jan van Aken, der auch schon massiv diesen Kompromiss ausgehandelt hat, da hat er schon gezeigt, was für eine starke Stellung er inzwischen in der Partei hat. Er ist mit 88% gewählt worden. Jan van Aken ist ein Biologe aus Hamburg. Er hat für die UNO gearbeitet, war im Bundestag, früher mal bei Greenpeace aktiv. Hat so ein bisschen so eine Ansprache, die an Habeck erinnert. Er redet anders, also nicht so dieses klassische politische Gestelze. Das ist gut angekommen. Ines Schwertner, er ist seit gerade mal etwas über einem Jahr in der Partei, also sehr, sehr kurz. Das ist eine Publizistin, 35 Jahre alt, hat dieses linke Magazin Jakobin mitgegründet und ist dort auch Chefredakteurin. Gilt jetzt als auch die neue Hoffnungsträgerin und die hat so etwas über 79% bekommen, also auch ein ordentliches Ergebnis. Also da haben sie, die haben sich schon ziemlich gefeiert. Naja, und dann gab es natürlich diese Besonderheit des Auftritts, da fragst du bestimmt noch nach, von Gregor Gysi,
der alle überrascht hat. Aktion Silberlocke kommt später.
Also eigentlich ist dieser Parteitag unfallfrei über die Bühne gegangen.
Was schon als Erfolg zu werten ist, oder?
Ja, das ist ja auch die Tragik der Linkspartei. Also Erfolg ist nicht, dass wenn sie da was super beschließen und eine super Stimmung haben und jetzt geht's los, sondern wenn nichts schief geht. Das ist schon inzwischen Erfolg der Linkspartei und das zeigt eben die Krise an.
Ja, das sagt viel aus, wenn es unfallfrei über die Bühne geht. Und ich glaube, dass der Job von Jan van Aken und Ines Schwertner auf diesem Parteitag natürlich auch war, irgendwie Hoffnung zu machen, Energie auszustrahlen, Mut zu machen, weil die Partei wird sehr zu kämpfen haben bei den nächsten Wahlen. Das ist schon eine Rolle und Sie haben ja, glaube ich, auch sehr klar gesagt, dass Sie jetzt versuchen, Streit, wenn, dann eher hinter den Kulissen und auf der Bühne, vielleicht ein bisschen wie bei den Grünen, mehr Harmonie auszustrahlen, was für die Linkspartei jetzt ja durchaus eine Herausforderung ist. Wobei ich schon glaube, es ist ein Stück weit harmonischer geworden, seit Leute wie Sarah Wagenknecht aus der Partei ausgetreten sind und das BSW gegründet haben, was natürlich auch eine Konkurrenz für die Linkspartei ist.
Also wenn ich das immer höre, dass die Zeit des Streites vorbei sein soll, das haben auch die Berliner Landesvorsitzenden vor dem Berliner Landesparteitag mir erzählt in einem Hintergrundgespräch. Das hätten jetzt wirklich alle verstanden und jetzt wird an einem Strang gezogen und dann endet dieser Parteitag mit dem Abgang von mehr als 2 Dutzend Delegierten. So, dann kann man daran leider nicht mehr so richtig glauben.
Ja, ich meine, Jan van Aken hat da bei seiner Bewerbungsrede getönt, dass wenn er da jetzt gewählt wird, dann ist Schluss mit Zoff. Das ist natürlich Quatsch. Also er hat ja gar keine Mittel, irgendwelche Leute davon abzubringen, weiter rumzustreiten und ihr Ding zu machen. Das werden die auch weitermachen. Uns die Vorgänger haben das auch schon erklärt, dass jetzt Ende mit dem Streit wäre. Und wir wissen, das hat nicht so ganz gut geklappt. Also das ist halt ein sehr, sehr heterogener Laden, zum Teil auch sehr eitlen Menschen, das darf man eben auch nicht vergessen und immer noch mit einer keinen gemeinsamen Analyse, woran der Niedergang eigentlich liegt. Die sind jetzt sicher nicht mal einig, ob es gut war, dass Wagenknecht gegangen sind. Die einen, die damit sicher nach meiner Meinung recht haben, sagen, es ist viel zu spät gewesen, man hätte das proaktiv machen müssen, am besten vor 5 Jahren. Aber es gibt andere, die sagen, das größte Problem ist, dass die nicht mehr drin ist. Obwohl genau das, was Martina gesagt hat, richtig ist, das Diskussionsklima hat sich deutlich verbessert gehabt durch diesen Abgang. Die waren nur noch destruktiv, die waren nur noch die Kronzeugen, dass die Linken sich mit allen möglichen Zeugs beschäftigen würde, aber nicht mehr mit den wirklichen Themen, die die Menschen bewegen, was nicht stimmte. Aber das war halt die Erzählung, die haben nur noch gegen die eigene Partei da gearbeitet. Das ist übrigens der Unterschied zu denen, die ja jetzt gegangen sind. Klaus Lederer, Breitenbach und Co. haben nicht gegen die eigene Partei gearbeitet. Also Breitenbach hat zum Beispiel jetzt noch in der, glaube ich, in der vergangenen Woche Sozialstunden angeboten und Ähnliches. Also die waren bis zum Schluss sehr, hingen an dieser Partei und haben auch für diese Partei gekämpft.
Anscheinend hängen sie immer noch an ihr, denn sie haben ja gesagt, sie wollen Mitglied der Abgeordnetenhausfraktion bleiben.
Ja.
Vielleicht greifen wir das mal auf, was du gerade gesagt hast, Pascal, mit dem Niedergang. Ich meine, das ist ja offensichtlich, ja. Also die Wagenknecht ist abgetreten, dann kam die Europawahl, 2,7%, Desaster, ja. Dann gab es die Landtagswahlen in Ostdeutschland, in Brandenburg aus dem Landtag geflogen, in einem ostdeutschen Bundesland, in Sachsen nur knapp reingekommen, weil sie 2 Direktmandate geholt haben, also auch nicht über die 5%. Ja, und Thüringen gab es dann noch Bodo Ramelow, der das irgendwie gerettet hat, aber ja auch nicht mit dem Ergebnis, was die Linken früher in Thüringen hatten. In bundesweiten Umfragen 3-4%, glaube ich, jetzt aktueller Stand. Also tschö Bundestag sozusagen. Wenn wir nochmal zu den Ursprüngen kommen dieser Krise, was würdet ihr denn sagen, was läuft da eigentlich falsch?
Das Problem ist, dass diese Selbstzerstörung, also irgendwas Selbstzerstörerisches andersrum, was Selbstzerstörerisches hatte die Linke eigentlich von Anfang an. Sie haben es nie geschafft, wirklich da ein gemeinsames Projekt zu machen, wo wirklich alle Hinterständen alle dran geglaubt haben. Es haben sich am Anfang alle was davon versprochen, das ist aber nicht das Gleiche. Und sie haben sich nicht das Gleiche versprochen. Aber man erinnert sich daran, Parteitag 2010, 2011, wo Gregor Gysi schon gesagt hat, hier in der Fraktion herrscht Hass. Erinnert euch vielleicht daran. Es gab dann eine längere Zeit, wo es stabil wirkte, wo es auch neue Mitglieder gab, in der Zeit von Kipping-Rixinger, wo die Partei attraktiver. Und dann fing der Streit mit Sarah Wagenknecht und ihrem Anhang an, die eine komplett andere Vorstellung von Linkspartei hatte oder überhaupt von links sein. Inzwischen nennen sie es ja auch nicht mal mehr links. Und das hat tatsächlich diese Partei immer weiter zermürbt und auseinanderbröseln lassen.
Ja, Wagenknecht sagt ja klar zum BSW, es ist keine linke Partei, aber sie wird ja von Menschen gewählt, die irgendwie glauben, dass sie links sein könnte oder so. Also auf jeden Fall sieht sie relativ, hat sie jetzt bei den Wahlen viele Stimmen gewonnen von ehemaligen Linksparteiwählerinnen, von SPD-Wählerinnen. Das sind so die Milieus, wo sie ja wirklich viel abgreift. Ich glaube, ein Teil des Dilemmas der Partei ist tatsächlich, dass die Linkspartei ein Sammelbecken für alles sein wollte und auch sein will, was sich selbst als links definiert. Und sie kriegen da keine Trennlinien hin in der Frage, was vielleicht auch einfach nicht mehr links ist, wenn man schaut, was sie so an Querdenkern angezogen haben in der Corona-Krise oder bei den Montagsmahnwachen für den Frieden. Da waren Milieus dabei, die sich selber vielleicht als links bezeichnen, die aber nach Kriterien für linke Parteien nicht wirklich links sind.
Erik verzieht so den Mund, dass ich denke, er will was sagen.
Also ich finde, so, dass sowohl Querdenken als auch die Montagsmahnwachen für den Frieden jetzt mit der Linkspartei irgendwie relativ wenig zu tun hatten. Meiner Analyse nach ist das Problem eher, dass es keine Einigung darauf gibt, was man eigentlich wirklich will. Die Linke wird mit nichts mehr verbunden. Es gibt keine Forderung, wo der gemeine potenzielle Wähler auf der Straße sagen würde, ja, das will die Linke. Das war irgendwie, weiß ich nicht, nach der Gründungszeit, nach der Vereinigung von PDS oder Linkspartei und WSG, das war dann mal ein paar Jahre, war es irgendwie der Mindestlohn. So, es gab die Forderung, für die stand diese Partei. Aber was soll das heute sein? Also, es gibt irgendwie viele Forderungen, die kann man irgendwie mit der Linken assoziieren, aber keine, die durchdringt zu den Leuten.
Ich glaube, was die Sozialpolitik betrifft, haben viele Menschen noch Assoziationen mit der Linkspartei. Da kann sie, glaube ich, relativ schnell auch Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Da gibt es entsprechende Protagonisten und Protagonistinnen, die das souverän vertreten. Und sie wird mit einem sozialen Profil assoziiert. Ich glaube, wo man wirklich weiterhin nicht weiß, wo steht die Linkspartei, ist bei außenpolitischen Fragen. Also mit Blick auf den Ukraine-Krieg, mit Blick auf den Nahostkrieg. Ich denke mal, wenn Jan van Aken wird wahrscheinlich in Sachen Mietendeckel gehen. Das ist ein Thema, was, glaube ich, Milieus anspricht. Sie wird sich für Geringverdiener einsetzen. Die haben auch einfach überhaupt keine Lobby mehr bei den Parteien, muss man sagen. Wenn jetzt SPD und Grüne vor allem auf die Mitte, aber auch auf eine Mittelschicht gehen, dann ist ja schon die Frage, wer nimmt jetzt die Leute in den Blick, die ganz wenig Geld verdienen, die wohnungslos sind. Und ich glaube, da hat die Linkspartei schon eine Glaubwürdigkeit. Die hat sie auch nicht verloren in den letzten Jahren.
Müsste sie denn diese, was du jetzt angesprochen hast, was Außenpolitik zum Beispiel angeht, müsste sie diese Fragen klären, um erfolgreich zu sein? Oder ist, man kann ja auch argumentieren, sie muss das offen halten, damit es nicht total auseinanderfliegt. Wie seht ihr das?
Naja, bestimmte Grundprinzipien müssen klar sein. Das ist die Schwierigkeit. Man kann über viele streiten, was den Ukraine-Krieg anbetrifft, Frage Waffenlieferung an nicht. Prinzipielle Pazifisten lehnen generell jegliche Waffen, egal wohin, ab, wobei das wieder nur eine Schattierung des Pazifismus ist. Andere sagen, man muss sie auch militärisch unterstützen. Darüber kann man auch streiten und das kann man so oder so sehen. Was man nicht so sehen kann, ist, dass man selbstverständlich solidarisch sein muss mit den überfallenen Menschen in der Ukraine. Diese Grundposition. Das heißt, die Grundposition der Linken müsste auch immer sein, und zwar für alle, dass man fordert, dass Russland selbstverständlich komplett aus der Ukraine und so schnell wie möglich abzuziehen hat. Ob das jetzt realistisch ist. Bei anderen Auseinandersetzungen, wie zum Beispiel im Irakkrieg, war das gar keine Frage. Da war Amis raus aus dem Irak, da hat man nicht gefragt.
Aber da waren es halt die Amis.
Ja, und da genau ist der Haken. Da hat man nämlich nicht gefragt, ist das denn jetzt auch eine realistische Forderung? Gibt es nicht auch eine Vorgeschichte und ähnlichen Gedönes? Ja? Wenn man da nicht klar ist, dann hat man einfach ein Vermittlungsproblem. Das kriegt sie nicht hin. Es gibt natürlich dann einen Teil, die sind eben nicht alle mit Wagenknecht gegangen, die sind nicht der Meinung, dass man diese Forderung aufstellen sollte. Da gab es auch viele Gegenstimmen auf dem Parteitag. Und wie gesagt, ich finde die ja selbstverständlich. Natürlich muss man fordern, dass Russland raus muss aus der Ukraine. Aber das ist sowas ist nicht klar. Und also es geht um diese Grundposition. Ja, da muss eine Klarheit da sein.
Und das hat ja das BSW bei den Landtagswahlkämpfen in Ostdeutschland zum zentralen Thema gemacht. Wenn sich die Linkspartei irgendwie vom BSW abgrenzen möchte, und ich glaube, das muss sie dringend, dann wäre das ein Thema, wo sie wirklich Klarheit schaffen müssen.
Und vielleicht noch ein Ding, das irre, was sie dann versucht haben, bei den letzten Wahlen, vor allem bei der Europawahl, einfach nicht über die unangenehmen Themen reden. Also außer eine Partei, die für sich immer gesagt hat, sie ist die Friedenspartei, hat nicht über Krieg und Frieden geredet, weil sie in ihren Analysen festgestellt hatten, also mit Fokusgruppen und sonst was, dass das halt die potenzielle Wählerschaft spaltet. Aber wenn du an einer zentralen gesellschaftlichen Auseinandersetzung nichts sagst, ja, dann wählt man dich halt auch nicht.
Ja, also ich stimme dem schon zu, der Analyse. Es braucht bestimmte Prinzipien und gleichzeitig denke ich, es ist für die Linke am Ende dann auch nicht entscheidend, wie sehr sie sich im Ukraine-Konflikt positionieren. Damit werden sie auch keine Wahlen mehr gewinnen. Ich glaube, es geht am Ende, geht es geht es für sie um das Soziale. Und da würde ich schon nochmal widersprechen. Ja, sie werden damit assoziiert, aber schwammig. Es fehlt an konkreten Forderungen, wo die Leute, potenzielle Wählerinnen, wissen, wenn ich die Linke wähle, da würde ich dieses und jenes vielleicht bekommen im optimalen Fall.
Also mich hat ja echt ein bisschen irritiert, muss ich sagen, diese Klassenkampf-Rhetorik. Also ich meine, ich habe nicht den ganzen Parteitag verfolgt, sondern immer nur so Ausschnitte mir angeschaut. Aber das war ja schon penetrant vorhanden, fand ich. Geht mir das jetzt nur so oder ist es viel stärker geworden?
Ich weiß nicht, also ist die Frage, welche Ausschnitte du gesehen hast, aber auch bei allen früheren Parteitagen gab es immer viele Leute, die viel vom Klassenkampf geredet haben, vor allen Dingen diejenigen, die wenig damit zu tun haben. Also die vor allen Dingen akademisch auf die Klasse gucken. Die auch ich habe von denen, wo ich weiß, dass sie Arbeiter sind, habe ich keinen einzigen davon reden hören dort. Und es haben auch immer die von Klassenkampf geredet, die da nichts Konkretes über Klassenkämpfe zu sagen hatten. Das ist auch so ein Problem der Linkspartei.
Ja, es hört sich jetzt aber bei euch beiden so an, als ist es falsch, über Klassenkampf zu reden. Also ich finde, es gibt einen Klassenkampf in diesem Land. Es gibt irgendwie eine große Verarmung, auch infolge der Inflation. Es gibt einen unfassbaren Reichtum. Darüber redet eigentlich keiner. So, wir steuern wieder zu auf extreme Sparhaushalte. Irgendwie Umverteilung müsste eigentlich die Forderung der Stunde schlechthin sein. Deswegen, ich finde das erstmal nicht so problematisch, wenn dort über Klassenkampf geredet wird.
Die Grüne Jugend hat ja auch über Klassenkampf gesprochen. Also da stimme ich dir schon auch zu, Erik, dass das ein Thema ist, was auf die Agenda sollte. Ich habe mich nur gefragt, ich war nicht auf dem Parteitag, ob das Thema, das Schlagwort demokratischer Sozialismus auch oft gefallen ist, was die Linkspartei ja immer wieder betont. Und da habe ich den Eindruck, dass jetzt junge Menschen sich darunter was wahrscheinlich sehr anderes vorstellen als Seniorinnen, die schon in der SED waren, dann in der PDS und dann in der Linkspartei. Haben die das klarer definiert? Das wäre ja ein Teil der Programm.
Nein, die haben uns auch den Klassenkampf nicht näher definiert. Also was du beschrieben hast, Erik, da stimme ich dir ja vollkommen zu, aber da geht es halt ums Konkrete. Und meine Erfahrung ist, dass die am lautesten dieses Wort in den Mund nehmen, am wenigsten Ahnung haben, worum es geht. Und am weitesten von den realen Kämpfen in Betrieben, in Unternehmen oder in der Mieterbewegung einfach sehr entfernt sind.
Ich stoße mich tatsächlich ein bisschen an den Begriff Klasse, weil ich mich frage, ob der heute noch greift. Also das erscheint mir sowas aus einer anderen Zeit, was nicht heißt, dass ich diese Konflikte negieren würde. Aber ich frage mich auch für eine Partei, die dann doch wieder ein bisschen weiter ausgreifen will, ob sie das kann mit so einer Rhetorik. Das, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass es dringend eine Partei in diesem Land braucht, die die soziale Frage thematisiert. Es geht mir allein um die Art der Rhetorik. Also darauf zielt zumindest meine Frage ab.
Ich finde, eine Linke kann das selbstbewusst tun, die Arbeiterklasse ansprechen. Diejenigen, die nicht in Chefpositionen sitzen oder von ihrem Vermögen leben können. Andi Babler, der Vorsitzende der KPÖ. Über die KPÖ wollte ich noch reden.
Die stehen hier auch noch, steht hier auch auf meinem Spickzettelchen.
Aber der Vorsitzende der SPÖ, der Sozialdemokraten in Österreich, der macht das. Der bringt irgendwie so ein selbstbewusst so unsere rote Tradition. Und das hört sich gar nicht altbacken an. Das hört sich irgendwie eigentlich nach was sehr Kämpferischem, fast Neuem und Attraktivem an. Der hat jetzt auch nicht die Wahl gewonnen, muss man auch dazu sagen, aber Verhältnisse in Österreich sind auch nicht so einfach.
Also in den Jahren mit Wagenknecht und Lafontaine in der Linkspartei hatte ich ein Problem damit, dass dieser Arbeiterbegriff mir nicht mehr ganz zeitgemäß erschien, auf den die rekurriert haben. Das war der männliche Fabrikarbeiter, der jetzt vielleicht auch im Vergleich zu sehr prekär beschäftigten Geringverdienern mehr Geld verdient. Ich glaube, da muss man dann einfach die Gruppen auch ausweiten und dazu haben ja auch entsprechende Leute Sachen gesagt. Aber mit diesem Bild, was von Wagenknecht und Lafontaine gezeichnet wurde, können sich wahrscheinlich viele Arbeiter und Arbeiterinnen nicht identifizieren, weil die da einfach rausfallen. Also da muss man nachschärfen.
Naja, es gibt noch eine Arbeiterklasse, aber die ist ja eben nicht homogen. Wenn du dir die oft schlechten Löhne im Dienstleistungsproletariat anguckst und das mal vergleichst mit zum Beispiel dem klassischen VW-Arbeiter, da liegen Welten zwischen und dementsprechend ist das Bewusstsein auch anders. Gemeinsam ist ihnen dann, wenn sie um ihren Arbeitsplatz bangen, wie jetzt zum Beispiel. Die soziale Lage ist dadurch nicht gleich. Also das muss man, also deswegen, da nur noch mal kurz darauf, Abler, War interessant, er hatte auch heftigen Gegenwind in der österreichischen Sozialdemokratie bekommen, was auch mit seinem Ergebnis schlechter gemacht hat. Aber er hat tatsächlich so versucht, so ein kämpferisches Linkssein wieder nach vorne zu tragen. Hat aber natürlich auch damit auch reale Anknüpfungspunkte. Also wenn du mal im Roten Wien warst, in den Häusern, dort, die dort gebaut worden sind, sind ein bisschen aus wie hier an der Karl-Marx-Allee, sind auch in einer ähnlichen Zeit gebaut worden. Aber das ist ja sozialer Wohnungsbau, wie man ihn sich eigentlich erträumt. Und wenn man die Wiener Verhältnisse anguckt, und das vergleichst du mit Berlin, dann kann man, und da war immer eine SPÖ-Regierung, das sind Punkte, wo man sagt, das haben die schon ziemlich gut gemacht und das haben die auch deutlich besser gemacht, zum Beispiel als die SPD hier, die ja immer mit der Immobilienlobby verbündet war. Also man muss also immer konkrete Ansatzpunkte haben und wir nochmal zur Linkspartei, da fehlt es eben manchmal.
Mir ist noch ein anderer Begriff aufgefallen, dass die Partei einen Gebrauchswert haben müsste, wurde gesagt, wo ich mich gefragt habe, was ist denn das eigentlich? Ich habe mir das dann so erklärt, dass es quasi um Beratung, um Sozialberatung und solche Sachen gehen soll. Aber ist das was, was eine Partei wirklich zum Erfolg führen kann? Welche Rolle kann das spielen? Sollte das spielen? Und spielt das auch ganz konkret? Was meint ihr?
Es geht, glaube ich, schon um das Konzept nah an die Menschen ran. Für Sozialberatung gibt es eigentlich andere Institutionen. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob die Linkspartei das wirklich in dem großen Stil, in dem das zum Beispiel Ines Schwertner angekündigt hat.
Ja, sie will das ja selbst machen als Bundesvorsitzende.
Als Bundesvorsitzende, ne? Lohnabrechnungen durchgehen, Mietverträge durchgehen.
Wo ich mich auch gefragt habe, ist sie nicht bei was anderem besser aufgehoben? Aber das mag auch meine Sicht auf die Dinge sein. Entschuldigung.
Ja, wie das konkret aussehen soll, kann ich mir jetzt noch nicht direkt vorstellen.
Da sind wir jetzt bei der KPÖ.
Das genau.
Ist die KPÖ-isierung der Linken, die da gerade zu
sehen
ist.
Dann erklär mal, was du damit meinst.
Die da gerade zu sehen ist. Also die KPÖ in Österreich hat jetzt auch über Jahrzehnte irgendwie ein Schattendasein gefristet, aber in mehreren Städten und Kreisen zuletzt dann doch Erfolge erzielt, in Salzburg zum Beispiel, und haben das gemacht, indem sie einfach jahrelange Basisarbeit, Aufbauarbeit gemacht haben. Das heißt, die wenigen Parlamentsvertreter, die es gab, haben den Großteil ihrer Zeit eben nicht im Parlament und nicht in Gesprächen mit Vertretern irgendwelcher Gruppen oder gar irgendwelchen Lobbyisten verbracht, sondern sind in ihren Wahlkreisbüros, machen diese Beratungen, machen Straßenfeste, Kleidertauschpartys, was auch immer, und versuchen insbesondere auch Mieterinnen zu organisieren. Und das ist irgendwie etwas, was sich gerade so ein bisschen in der Linken als Trend gerade durchsetzt. Also dazu gehört dann auch noch der freiwillige Gehaltsverzicht, dass man sagt, so, wir wollen nicht mehr verdienen als ein durchschnittlicher Facharbeiter. Das haben die beiden neuen Vorsitzenden ja jetzt auch angekündigt. Und ja, in der Berliner Linkspartei ist jetzt auch schon damit begonnen worden, Mieterversammlungen zu organisieren. Also die gehen jetzt sehr gezielt in die Großwohnsiedlungen, wo es dann falsche Nebenkostenabrechnungen oder sonstige Probleme gibt, und versuchen dort irgendwie die Mieterinnen zusammenzuholen und die zu unterstützen dabei, sich zu organisieren. Und das ist dann etwas, was ich unter Gebrauchswert verstehe. Also ich habe den Begriff kenne ich schon lange, der wird in linken Strategiepapieren, glaube ich, schon seit ein paar Jahren verwendet. Ich hielt das lange für eine Floskel, aber damit erschließt er sich mir so ein bisschen.
Ja, wobei die Diskussion schon ein bisschen, also in mehrerer Hinsicht, was merkwürdig ist. Weil es ist ja tatsächlich so, dass das im Osten die ganze Zeit gemacht worden ist. Das ist das, weswegen die Leute dieses Image der Kümmererpartei hatte. Lag natürlich auch daran, dass sie viele Mitglieder hatten, die dann in der Bundesrepublik keine Anschlussverwendung hatten, aufgrund ihrer Tätigkeiten für Parteihochschulen, SED oder sonst was, die auch hochqualifiziert waren und sehr engagiert und älter. Und die haben tatsächlich ziemlich flächendeckend Sozialsprechstunden und Ähnliches angeboten. Das war auch eine wichtige Arbeit damals. Wobei natürlich immer das Problem ist, dass es eigentlich natürlich nicht die Aufgabe einer Partei ist, sondern zum Beispiel der Volkssolidarität oder der Arbeiterwohlfahrt. Gut, im Osten ist das immer weiter dann aber abgenippelt, weil ja auch dort durch die Biologie die stark Mitglieder verloren haben und auch gerade diese Aktivistinnen und Aktivisten verloren haben, weil die zum Teil sehr alt waren. In manchen Großstädten gibt es das bis heute, auch bei der Linken sogar im Westen. Jetzt kann ich ihn endlich mal würdigen. Wolfgang Lindt, weil er wird euch nichts sagen, aber da er gerade gestorben ist, will ich ihn erwähnen. Das ist ein Kölner Linker, der bis kurz vor seinem Lebensende, und der war nicht so alt leider, die Sozialsprechstunden für die Linke in Köln gemacht hat und auch vielen Menschen tatsächlich sehr, sehr toll geholfen hat. Und deswegen mein Dank oder ein Gruß an ihn. Also es gibt es auch im Westen, das ist da nichts Neues. Jetzt, wie gesagt, kommt das über die KPÖ als der neue heiße Scheiß. Es wird die Linke nicht aus ihrer Krise bringen. Es kann helfen, allerdings auch nur, wenn die Leute keinen Scheiß erzählen.
Also vielleicht muss man einmal noch mal kurz sagen, KPÖ, Kommunistische Partei Österreichs, irgendwie hat im Grunde ja nur, ich kenne mich nicht so gut aus, das müsst ihr mich vielleicht korrigieren, aber im Grunde gibt es auch nur diese beiden Erfolge in Graz und in Salzburg.
Ja, und sie sind darüber, weil Österreich ist ein sehr kleines Land, haben das auch geschafft, in die jeweiligen Landtage zu kommen. Und in Innsbruck haben sie es auch ganz knapp geschafft. Also flächendeckend nicht. Sie haben jetzt bei der Parlamentswahl abgeschnitten wie die Linkspartei in Deutschland, also unter 3%. Und man muss auch sagen, dass die Linkspartei für die KPÖ über Jahrzehnte Vorbild war. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Ich wollte noch eine Sache noch sagen, weil die zum Teil sagen die da nicht nur Sozialberatung, sondern sie sagen auch noch Rechtsberatung. Und das ist natürlich hyperkritisch. Ja, das sind keine ausgebildeten Leute. Und das kann natürlich sein. Doch, doch, doch. Und die erzählen da zum Teil dann einfach möglicherweise auch Unsinn. Ja, das ist schwierig. Es ist nicht umsonst, dass das ansonsten professionell angeboten wird.
Also man sieht hier Widerspruch,
bitte? Ich habe den Kopf geschüttelt, weil es muss ja nicht alles dann von den Abgeordneten gemacht werden. Also eine Linke, die eine Rechtsberatung anbietet, hat halt auch einfach vielleicht einen Anwalt dort sitzen oder eine Anwältin, die 2 Stunden in der Woche diese Rechtsberatung macht.
Ich habe jetzt gar nicht von den Abgeordneten geredet, sondern in der Regel haben das keine Abgeordneten gemacht, sondern normale Mitglieder. Gregor Gysi ist zum Beispiel für Rechtsberatung mit Sicherheit super qualifiziert.
Ja, der ist ja auch Anwalt.
Eben, aber andere eben weniger. Und dass sie jetzt ausreden, dass Kalibri nicht aus die Parteizentrale für eine Sozialberatung öffnen wollen, ist, halte ich ja vor allen Dingen für einen Gag, ne?
Das ist als Strategie wahrscheinlich ganz schön, aber es wird dauern, bis man das aufgebaut hat. In den Stadtstaaten kann das funktionieren. In der Fläche wird die Linke auf jeden Fall Zeit brauchen, um sowas zu organisieren. Aber nächstes Jahr ist die Bundestagswahl. Da frage ich mich schon, mit was für Strategien sie da jetzt reingehen wollen, weil sie wollen an Haustüren klingeln und ihr Programm auch nochmal ein bisschen entsprechend aufstellen, was sie da so von den Menschen hören.
Ja, sie wollen fragen vor allen Dingen.
Sie wollen fragen, was die Menschen bewegt. Da ist die Frage, wo macht man das? Wie wertet man das aus? Da ist bestimmt im ländlichen Bereich, sind andere Themen wichtig als in Großstädten.
Ich muss gestehen, als ich das gehört habe, ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ich dachte, naja, irgendwie ist das so, das sagen jetzt alle, ne? Wir wollen mal mit den Leuten reden. Gleichzeitig ist es ja so, dass es da tatsächlich ein Manko gibt und dass viele Menschen das sozusagen als was beschreiben, was fehlt. Also deshalb irgendwie, wie seht ihr das denn? Ist es eigentlich nur, das sagt man jetzt halt so und dann klingelt man an 5 Haustüren oder kann das wirklich was bewirken?
Ich glaube, dass sie an sehr vielen Haustüren klingeln werden. Ich glaube aber nicht, dass sie da lange zuhören werden, weil das schaffen sie nämlich nicht, die vielen Haustüren. Die haben im Leipziger Wahlkampf, glaube ich, an 40.000 Haustüren geschellt. Hat ja immerhin auch für 2 Direktmandate gereicht, so ist nicht.
Sonst wären sie jetzt nicht mehr im Landtag.
Aber man kann sich ja das mal durchrechnen, wie viel man für ein normales Gespräch braucht. Jetzt zum Beispiel so ein Bundestalk, wie viele Häuser man denn dann auch schafft. Da bleibt nicht viel. Also eigentlich ist es eine PR-Geschichte. Übrigens machen das alle. Also man denkt jetzt, das große Strategie auszugeben. Ich glaube, die beste Haustür-App hat die CDU meines Wissens. Wobei, bei der Linken heißt die App Zetkin auch nett. Wir holen da gerade auf, aber das ist ja, wie machen gerade alle, das ist halt eine Methode. Jetzt ist das Neue, was sie sagen, sie wollen auch zuhören, aber auch mit dem Zuhören, das hat eine, sie schaffen nicht viel, wenn sie wirklich zuhören. Sören Benn hat in seiner Austrittserklärung geschrieben von den politischen Zeugen Jehovas, das ist natürlich ein bisschen böse, aber das ist die erste Assoziation, die ich natürlich auch habe, wenn bei mir jemand schellt. Aber gut.
Wie passt in diese Debatte jetzt über, wir setzen mehr auf soziale Gerechtigkeit, Klassenkampf und so weiter, die Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen, die es auf dem Bundesparteitag gab? Wurde das abgelehnt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Pascal, erklär mal.
Ist ein bisschen kompliziert und interessanterweise ist auch in allen möglichen Nachrichten tatsächlich das nicht richtig wiedergegeben worden vom Parteitag. Nein, das bedingungslose Grundeinkommen ist nicht angenommen worden, sondern ist beschlossen worden. Es ist halt komplizierter, nicht dafür zu sein. Klingt erstmal wie das Gleiche, ist es aber nicht. Man muss es erklären, es gibt seit langer Zeit Diskussionen in der Linken über das bedingungslose Grundeinkommen, ob man dafür ist oder nicht. Und es gab vor einiger Zeit einen Mitgliederentscheid, wo die Mehrzahl der Mitglieder, die sich beteiligt haben, das waren aber auch nur so etwa ein Drittel, dann dafür gestimmt haben. Die ganze Parteiführung war strikt immer dagegen. Jetzt haben sie einen Antrag vorgelegt, also die Parteiführung, weil sie, man muss das ja irgendwie dann auch aufnehmen, wo dann gesagt wird, ja, und wir nehmen das ins Programm irgendwie auf, aber über Konzept unterhalten wir uns später. So, dagegen gab es dann einen großen Widerstand von Leuten, die gesagt haben, wir sind strikt gegen das bedingungslose Grundeinkommen, dann geht die Welt unter. Und das versteht außerhalb, glaube ich, nicht mehr viele Leute, aber das war innerparteilich ein riesengroßer Streit. Aber der ist dann ausgegangen, eigentlich wie klassisch bei der Linkspartei. Also man hat dann nicht beschlossen, dass das da aufgenommen wird in das nächste Wahlprogramm. Aber der Antrag, das bedingungslose Grundeinkommen abzulehnen, ist zurückgezogen worden. Damit gilt, was in dem heiligen Erfurter Programm, das ist das Grundsatzprogramm der Linken, steht von 2011. Nämlich, man ist alle kollektiv für eine solidarische Grundsicherung. Und es gibt Leute, die sind fürs bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt Leute, die sehen das anders und wir diskutieren das weiter. Okay. So steht das da drin und das wird wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte auch so bleiben.
Okay.
Mich hat das überrascht. Ich dachte, vor 10 Jahren haben die Leute aufgehört, da noch mit Inbrunst drüber zu diskutieren, weil da war das für mich schon wirklich tot diskutiert. Aber ja, ich glaube auch, dann machen sie es noch ein paar Jahrzehnte.
Übrigens eine kleine Nebenbemerkung. Das Schönste ist, dass die ganzen Leute, die sagen, man muss die KPÖ als Vorbild nehmen, genau diesen Punkt immer vergessen. Die KPÖ hat in ihrem Programm stehen, dass sie fürs bedingungslose Grundeinkommen ist. Das meinen die komischerweise nie damit. Wahrscheinlich wissen sie es auch gar nicht.
Na, das wissen wir jetzt wiederum nicht, aber gut, lassen wir das mal außen vor. Ich fand noch einen anderen Moment interessant, Auftritt Sarah Lee Heinrich, ehemalige Vorsitzende der Grünen Jugend, die ja jetzt mit so einer ganzen Gruppe mit viel Tamtam aus der Grünen Jugend und auch aus den Grünen ausgetreten ist. Tritt da auf. Man weiß irgendwie schon, also die ist eng verbandelt mit Ines Schwertner, der neuen Vorsitzenden. Da dürfte es einen Zusammenhang geben. Aber was mich irgendwie daran interessiert, eigentlich könnte ja die Linke so eine Art Auffangbecken für enttäuschte Grünen und vielleicht auch SPD-Wählerinnen sein nach dieser Ampelschose. Wenn sie sich klar für Menschenrechte aussprechen würden, zum Beispiel, weil viele von den Grünen ja enttäuscht sind wegen dem ganzen Shift in der Asyldebatte.
Das tun sie übrigens.
Können sie das sein, wäre meine Frage. Haben sie eine Chance, das wirklich zu werden oder ist das alles zu desolat und ist da vielleicht auch diese ganze Russland-Ukraine-Gemengelage zu diffus? Was meint ihr?
Ja, also dass sie dort aufgetreten ist, zeigt ja, dass es ein Interesse gibt. Und es stellt sich ja sowieso die Frage, was wollen die machen? Das sind jetzt nicht so viele, das sind irgendwie ganz gut ausgebildete Kader, würde ich sagen. Also man, glaube ich, kriegt eine ganz gute Ausbildung bei der Grünen Jugend. Von daher wissen die aber auch, was sie mal sagen, sie wollen jetzt einen eigenständigen Jugendverband gründen. Dass sie als wirklich eigenständiger Jugendverband ohne Anbindung an irgendetwas, dass sie untergehen werden und gar nichts erreichen, ich glaube, das ist ihnen irgendwie klar. Und dann sind die Alternativen aber nicht so gut. Also einfach in die Linke eintreten mit den paar Dutzend Leuten, die verlaufen sich, gehen dort unter, das war's mit ihrem Zusammenhang. Und ich glaube, die haben ein starkes Gefühl von Zusammengehörigkeit. Zum linken Jugendverband, also zur Linksjugend Solid gehen, so blöd sind die nicht. Weil also alle Streits, die irgendwie in der gesellschaftlichen Linken geführt werden, werden in dem Jugendverband nun nochmal besonders hart und unnachgiebig und unproduktiv geführt. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Und ich weiß nicht, ob ihr Ideen dazu habt, aber ich könnte mir vorstellen, am Ende gründen sie einen Verband und docken den trotzdem in einer Form als, wie auch immer, zweiten akzeptierten Jugendverband an die Linke an. Gab ja irgendwie auch schon historische Vorbilder für solche Geschichten. Ja, und irgendwie habe ich das schon, diesen Auftritt von Sarah Lee Heinrich in so einer Richtung gewertet.
Ich glaube, die warten aber auch erstmal ein bisschen ab, wie es bei der Linkspartei weitergeht, gerade mit den Rücktritten jetzt aus dem Berliner Landesverband. Es ist wahrscheinlich aus so einer ex-junge Grünen-Perspektive schon auch ein Signal, was skeptisch machen kann. Ich weiß nicht, für enttäuschte Grünen und SPD-Wählerinnen, die jetzt mit den ganzen Asylrechtsverschärfungen wirklich nicht, also gerade bei den Grünen wird das für große Enttäuschungen sorgen. Und ich glaube aber auch, dass dann, du hast eben gesagt, Menschenrechte, ja, da ist die Linkspartei, steht sie sicher wie eine Bank, aber wenn es um Menschenrechtsverletzungen in den letzten Jahrzehnten ging, wenn in Venezuela was passiert, dann wurde das nicht kritisiert. Also da gab es ja schon immer ein bisschen die Frage, wo passieren Menschenrechtsverletzungen? Da muss sich die Partei, glaube ich, auch ein bisschen anstrengen, das dann für alle Länder gelten zu lassen. Da muss man so ehrlich sein und so grundsätzlich. Und ich glaube auch für enttäuschte Grünen-Wählerinnen ist die außenpolitische Positionierung der Linkspartei durchaus wichtig, wenn es gerade um die Frage geht, Waffen an die Ukraine. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass im Moment mit dieser doch etwas unklaren Position die Linkspartei dann attraktiv ist.
Wie siehst du es, Pascal?
Das ist mit Sicherheit ein komplizierter Punkt, aber mit Menschenrechten bezog ich mich natürlich auf diese unsägliche Diskussion, den Abschottungsdiskurs in Deutschland, wo man sich mit Unmenschlichkeiten überbietet, wie man Geflüchtete nicht ins Land bringen kann. Es gab vor kurzem eine sehr gute Kurzrede im Bundestag von Janine Wissler, der Vorsitzenden, die jetzt aufgehört hat, wo sie gesagt hat, nach diesen Gesetzen, die da jetzt beschlossen worden sind, könnte Willy Brandt nicht mal mehr Aufnahme in Deutschland finden. Und das stimmt übrigens. Der ist unter einem falschen Namen vom Schlepper ins Exil gebracht worden, hätte keine Chance mehr. Und das zeigt, wie pervers das hier abgegangen und immer noch geht. Da steht die Linkspartei, und das ist uns ein Anknüpfungspunkt natürlich bei den grünen Jugendlichen. Die Beschreibung von Erik glaube ich auch, dass das ein möglicher Weg ist. Auch da, wo wir so viel von Österreich gesprochen haben, Salzburg gibt es nur wegen der dortigen grünen Jugend, die ist nämlich rausgeschmissen worden bei den Grünen in Österreich. Aber es waren allerdings mehr als jetzt hier, es waren so 500 Leute. Und die haben sich dann mit der KPÖ verbunden, das hieß dann KPÖ Plus. Und die haben diesen Laden da in Salzburg gerockt. Ja. Und mit, über 20% bekommen, also ein super Ergebnis tatsächlich. Das sind schon, war schon da fit. Und das ist natürlich für die ein großes Vorbild, dass sie auch sowas machen. Aber sie sind weniger. Es gibt diese komischen Solid-Leute dann noch. Und naja, mal gucken, was sie jetzt selber erstmal auf die Reihe kriegen. Also ob die das mit ihrem eigenen Verband da hinkriegen oder ob sich das atomisiert, das weiß man noch nicht. Mal gucken, wie fit sie tatsächlich sind. Aber auf beiden Seiten wäre es ja schon zu wünschen, dass sie da irgendwas zusammen hinbekommen.
Die Asylpolitik ist aber auch nicht nur für die grüne Jugend interessant. Also es sind auch sehr, sehr viele Leute politisiert worden in den 90er Jahren. Der sogenannte Asylkompromiss, wo damals die PDS und die Grünen dagegen gestimmt haben. Und das sollte die grüne Partei auch nicht unterschätzen, dass solche Fragen für Wählerinnen sehr relevant sind, weil das ein Grund ist, die Grünen zu wählen oder lange für sie war. Und mit diesen Verschärfungen, die jetzt mitgetragen wurden, sind, glaube ich, auch relevante Teile der Wählerinnenschaft sehr, sehr unglücklich mit der Partei und suchen eventuell nach einer Alternative. Und das könnte dann die Linkspartei sein. Die SPD ist es auch nicht.
Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Also dieses ganze Land, die ganzen anderen etablierten Parteien rücken so weit und stramm nach rechts. Und das ist ein riesiger Raum für eine linke Partei. Und es gibt eine Notwendigkeit, die so groß ist wie noch nie, würde ich sagen. Aber
schade nur, dass sie so desolat ist.
Sie kriegen es selber nicht gebacken und profitieren einfach nicht davon bislang.
Ja, ich glaube, das ist die große Frage. Und die Situation ist so, dass sich sehr, sehr viele eine linke Partei wünschen, die sozialpolitisch gut aufgestellt ist. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Und sie wünschen sich eine Partei, die bei der Asylpolitik links aufgestellt ist, weil solche Stimmen fehlen inzwischen völlig. Da ist ein absoluter Rechtsdrift. Das sehen wir aber auch in ganz Europa. Das ist eine Entwicklung, die wir ja überall beobachten. Und die Frage ist halt, kann diese Linkspartei, die wir da gerade haben, das leisten?
Genau. Eine andere gibt's nicht.
Aber es wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort. Aber ich muss noch mal einmal zurück zu dieser komischen Aktion Silberlocke. Ja, das hatte ich ja versprochen. Und ich muss auch echt sagen, dass mich das wirklich irritiert hat, dieser Auftritt von Gregor Gysi. Ja, da kommt so ein alter Mann auf die Bühne und sagt, na, wenn ihr es nicht reißt, dann reißen wir es. Also Pascal, was war denn das für eine Nummer?
Ja, das war irgendwie ein klassischer Gysi. Mein neuen Vorsitzender war gerade gewählt und dann hat er ihm die Show gestohlen mit einer wirklich unglaublich paternalistischen Ankündigung. Also zu sagen, er und Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch, also der Ex-Fraktionsvorsitzende, die setzten sich irgendwann nach dem Parteitag beim schönen Essen zu einem Glas Wein zusammen.
Sei ihnen gegönnt.
Sei ihnen absolut gegönnt, wobei Ramelow schon gesagt hat, also er geht davon aus, dass Gysi zahlt. dann gucken Sie sich an, wie die linke Partei sich entwickelt hat, ob sie im Aufschwung ist, und dann gucken Sie, ob Sie den Daumen hoch machen oder runter. Wenn Sie runter machen, ist das halt am Arsch. Wenn der Daumen hoch ist, wenn die Kinder das alles ordentlich gemacht haben, dann hängen die sich die drei Alten auch nochmal richtig rein und dann kämpfen sie um Direktmandate. Was übrigens in einem Fall vollkommen aussichtslos ist.
Das ist Dietmar Bart.
Ja, der holt da nie ein Direktmandat. also was der da zu suchen hat, weiß ich überhaupt nicht.
Das
aber
müssen
egal.
Ja drei sein, oder?
Ja, aber der dritte wäre übrigens logischerweise so ein Pellmann gewesen, aber den hat Gysi nicht mal erwähnt. Also das ist der, der in Leipzig das ja schon hat. Warum, was der Bartsch da macht, weiß ich nicht. Wir sind halt befreundet. Aber ja, dann machen die halt die drei, kämpfen die ums Direktmandat und dann hauen sich nochmal in den Wahlkampf rein und geben alles.
Ich fand das auch sehr paternalistisch und sehr herablassend und gerade für den Start der neuen Vorsitzenden jetzt schon ein interessanter Auftritt, auch mit der klaren Ansage, wir mischen uns dann in den Wahlkampf sehr ein. Andererseits fand ich als Signal auch, na, wenn alles nicht läuft und man anscheinend nicht damit rechnet, dass man die 5%-Hürde schafft, was ja sehr demotivierend ist, zu sagen, unsere einzige Chance sind Direktmandate, ist jetzt auch nicht so eine schöne Aussage.
Nee, finde ich auch. Kann man machen, muss man vielleicht nicht so nach vorne stellen. Ne? Also, dass man schon davon ausgeht, dass es für 5% nicht reichen wird und man diese Direktmandate braucht.
Die Überlegung ist natürlich gut, weil das klar ist, dass du um die Direktmandate kämpfst. Es ist natürlich wichtig, den Leuten zu vermitteln, eure Stimme ist nicht verschenkt. Also auch wenn wir als Linkspartei unter 5 bleiben, ist es nicht verschenkt. Weil wenn du zwischen 3 und 4 in den Umfragen stehst und du hast eine Wahl, wo dir irgendwie eine scheißstarke AfD droht und Merz droht und sonst was, und dann willst du deine Stimme in den Auskuss geben, also dann landest du wahrscheinlich unter 2%. Wenn klar ist, dann zählen alle Mandate, wenn diese drei, wer auch immer, dann es schaffen. Also Gysi hat gar nicht ganz gute Karten, er hat das ja auch Urzeiten geholt, trotz BSW kann das wiederholen. Ramelow hat ganz gute Karten in Erfurt, er ist halt auch direkt gewählter Landtagsabgeordneter, und wie ja Sören Pellmann, gerade in Leipzig haben sie ja auch diese 2 Direktmandate geholt für den Sächsischen Landtag, der ist da recht verankert, auch da gibt es eine gute Chance, das wären dann die drei.
Und Ines Schwertner will doch das von Gesine da antreten, wo ja, Gesine Lötsch angetreten ist.
Ja, oder? Genau, aber ich habe ja jetzt nur die genannt, die Chancen haben. Also
ja, wo er recht hat.
Echt? Ist das so klar?
Ja, das ist deswegen klar. Also auch Gesine Lötsch hätte keine Chance mehr gehabt. Sie hat beim letzten Mal, ich glaube, 25% oder so in dem Bereich geholt, aber da gab es das BSW noch nicht. Und das BSW hat da, konnte man jetzt letztes Mal in der Europawahl und sonst was hin, gewildert ohne Ende. Also die haben riesige Verluste ans BSW. Das ist komplett chancenlos.
Okay.
Ja, gut.
Okay, da müssen Sie vielleicht doch auf die alten Männer setzen. Aber gut, wir machen jetzt mal hier einen Punkt. Wir reden jetzt schon so lange.
Warum auch nicht, aber trotzdem ist es natürlich lustig gewesen, so ein Auftritt.
Auf jeden Fall.
Ach, übrigens noch ein Ding. Das ist natürlich, bin ich ja mal gespannt, was Gregor Gysi denn sagt zu diesem Verzicht, dass man nur Facharbeitergehalt haben will. Die haben gesagt, die wollen nur noch 2.850 Euro netto. Ich habe noch kein Statement von Gysi, der hat ja schon allein an Nebeneinnahmen in der vergangenen Legislatur, in der laufenden Legislaturperiode 450.000 Euro kassiert. Mal schauen, ich glaube, er hat eine etwas andere Auffassung.
Wahrscheinlich werden nicht alle mitmachen, davon würde ich auch ausgehen. Okay, das war der Bundestalk für diese Woche. Danke euch drei hier für das interessante Diskutieren und allen danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wie immer per Mail an bundestalk@taz.de und gerne auch über finanzielle Unterstützung. Das läuft über Taz zahlig. Und super ist auch, wenn ihr den Bundestalk abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Ein Dank geht an Chanzet Itzspiner, die diesen Podcast redaktionell betreut, und an Daniel Fromm für die Technik. Ja, bis dahin, nächste Woche wieder gerne. Tschüss.
Schönes Wochenende, vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.